wem es möglich ist, zur Schriftlesung und zum Glaubensbekenntnis aufzustehen. Ich bitte darum. Die Schriftlesung steht in Johannes 2, die Verse 1 bis 11, die Hochzeit zu Kana. Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau? Was ich tue, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jedem gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister, und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie betrunken werden, den geringeren, du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana zu Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Wir wollen unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt und begraben, und abgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Sie dürfen wieder Platz nehmen. Und als Übergang zur Predigt wollen wir das Gemeinschaftsliederbuch aufschlagen, Nummer 85, die Strophen 1 und 3. Thank you.
Jetzt kommt Stereo. Der klassische altkirchliche Text zum zweiten Sonntag nach Epiphanias, das ist heute, ist die Hochzeit zu Kana. Wir kennen die Geschichte, wir haben sie gerade noch einmal gehört. Heute Morgen bin ich sehr früh wach geworden, da habe ich mich hingesetzt und aus dem griechischen Neuen Testament diesen Text abgeschrieben. Dann beginnt das Ganze noch einmal neu zu leuchten. Der Missionar und spätere Missionsprofessor Wilhelm Oehle berichtet von seiner Arbeit in China, dass auf seiner Missionsstation eine Hochzeit stattfand. Der junge Prediger heiratete. Man hatte das Ganze alles wunderschön vorbereitet, aber statt der erwarteten 200 Gäste kamen plötzlich 300. Da fehlte der Wein, da mussten sofort Männer ausgeschickt werden mit langen Stangen, an denen Krüge hingen, die mussten eine Stunde zum nächsten Markt marschieren und dann Reiswein herbeiholen. Ohne Wein keine Hochzeit, das ist in China ganz klar. So ist in vielen Kulturen die Hochzeit ein großes Fest, besonders auch in Israel. Wie könnte das auch nicht so sein? Gott ist doch der Schöpfer und Stifter der Ehe. Die zwei werden ein Fleisch und Gott ist derjenige, der das bewirkt. Und bei den Propheten Jeremia und Hosea ist die Ehe das Bild für die Gemeinschaft Gottes mit seinem Volk. Hochzeit in Israel ist der große Tag im Leben eines Mädchens. Darauf läuft alles zu. Ein Mädchen ist Braut geworden, dann dauert es ein Jahr bis zur Hochzeit und dann wird sie Frau und das gehört in Israel dazu, dann wird sie Mutter. Darauf zielt alles ab. Ein großes Fest. Die alte Frau, die nur noch humpeln kann, die läuft hinter dem Hochzeitszug her, wenn die Hochzeitstrommel ertönt. Und der Rabbi unterbricht sofort seinen Unterricht in der Synagoge und zieht mit seinen Studenten hinter dem Hochzeitszug rein. Hochzeit in Israel ist das große Fest. Und deshalb ist es auch ein Bild in der Offenbarung für das, was Gott einmal schaffen wird. Johannes der Evangelist hat eine besondere Art der Darstellung. Ein Theologe hat einmal gesagt, Johannes erzählt immer doppelstöckig. Das heißt, in zwei Stockwerken, da gibt es immer einen Vordergrund und einen Hintergrund, eine Oberfläche und eine Tiefe, eine reale und eine symbolische Schicht. So ist das auch hier. Das erste Zeichen, das Jesus tat und offenbarte seine Herrlichkeit. Deshalb gehört der Text in die Epiphanias-Zeit. Die Herrlichkeit Jesu leuchtet auf. Ich möchte, wie bei einem Zoom-Objektiv, das Motive, Szenen heranholt, einiges aus diesem Text uns vor Augen stellen und zum Leuchten bringen. Punkt 1, horch, wer kommt von draußen rein? Jesus erscheint auf einer Hochzeit. Das wäre bei Johannes dem Täufer ganz unmöglich gewesen. Johannes der Täufer, der hatte es mit Heuschrecken und wildem Honig und lebte in Höhlen. Johannes der Täufer gehörte in die Noch-Nicht-Zeit, in die Zeit des Wachens und des Fastens. Mit Jesus kommt die neue Zeit, das Reich Gottes, die Zeit der Freude. Und deshalb erleben wir Jesus auf der Hochzeit. Jesus kommt von draußen rein. Jesus kommt, das ist die vordere Schicht, wahrscheinlich aus verwandtschaftlichen Gründen. Von Nazareth aus kann man Kana mit bloßem Auge sehen. Und es ist damit zu rechnen, dass die Maria und Jesus und die Geschwister Jesu mit zur Sippe gehörten, die dort feierten. Es war ein Familienfest. Deshalb war die Maria auch in die Interna des Haushaltes eingeweiht und deshalb wurde auch Jesus eingeladen, mitsamt seinen Jüngern. Das ist der Vordergrund. Aber im Hintergrund, wer kommt denn eigentlich, wenn Jesus zur Hochzeit kommt? Da kommt derjenige, wenn man vom Johannesevangelium her denkt, von dem es heißt, am Anfang war das Wort und Gott war das Wort und alles ist durch dasselbe geworden. Die ganze Welt existiert nur aus ihm. Wie kann der Schöpfer bei der Hochzeit fehlen? Die Hochzeit ist doch das Fest der Schöpfung, wo neues Leben sich ankündigt. Der Schöpfer segnet das Fest der Ehe. Jesus kommt zur Hochzeit. Im Schlafzimmer meiner Eltern, ich entsinne mich gut, hing der kirchliche Trauspruch gerahmt. Und darüber war ein Bild von Eduard von Gebhardt. Und das hatte mit der Hochzeit zu Kana zu tun. Da waren die beiden und reichten sich die Hand und Jesus legte seine Hand darauf. Jesus segnet die Ehe. Jesus fügt zusammen und Jesus trägt durch. Das muss man heute unterstreichen. Wenn man die Statistik anschaut, dann muss man sagen, in den Großstädten 50% der Ehen werden geschieden. Und wenn wir jetzt eine Versammlung junger Leute hätten, unverheiratet, dann würden wir mal durchzählen. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Und dann würden wir sagen, jeder, der die Nummer zwei hat, kann damit rechnen, dass seine Ehe kaputt geht. Das ist die Situation in unserer Gesellschaft. Und deshalb ist eine Hochzeit, eine kirchliche Trauung heute eine Veranstaltung, wo man jungen Menschen Mut machen muss. Junge Leute haben heute Sorge um ihre Hochzeit. Wieso soll es denn bei uns geraten, wenn es bei 50% daneben geht? Unsere Ehe ist etwas sehr Brüchiges geworden. Wie kann es denn glücken? Da haben wir Christen eine besondere Chance. Jesus ist da. Jesus ist nicht nur ganz allgemein der Stifter der Ehe, sondern Jesus ist derjenige, der zwei Menschen zusammenfügt. Martin Luther hat immer betont, man muss die Ehe nicht nur erleben wollen, man muss sie glauben. Ich muss Jesus meine Ehe glauben. Das heißt, ich glaube, dass Jesus mir genau die Frau gegeben hat unter Millionen möglichen Exemplaren. Mir genau die Frau gegeben hat, die durch dick und dünn und hell und dunkel zu mir gehört. Wenn man das glaubt, wenn man seine Ehe glaubt, nicht nur erleben will, dann wird man die Flinte nicht bei jeder Krise ins Korn werfen. Dann wird man sagen, er trägt uns durch. Ich glaube dir, Herr, wir gehören zusammen in deinem Namen. Deshalb ist das so wichtig, das war unser Punkt 1. Horch, wer kommt von draußen rein? Jesus, der Stifter und Garant der Ehe. Das Zweite, was wir nach vorn holen, ist, Maria mengt sich ein. Maria scheint ja in die Interna des Haushaltes Einblick zu haben. Sie hat als eine der ersten gemerkt, der Wein geht zu Ende. Nun ist Maria diejenige, von der es heißt, sie bewegte das alles in ihrem Herzen. Was die Hirten sagten und was die Weisen verkündeten und was der Stern leuchtete, es war alles in Maria gespeichert. Und so hatte sie große Erwartungen auf Jesus. Und so kommt sie zu ihm, was die Weinfrage angeht. Und das ist nun erstaunlich, kein Drängen, nun mach mal, und keine Vorschläge, so und so könnte man das doch organisieren, sondern pädagogisch gesprochen bloß ein Impuls. Sie haben keinen Wein mehr, Punkt. Sie haben keinen Wein mehr und nun mach du etwas daraus. Das kannst du doch. Umso beunruhigender für uns ist die eindeutige, ja schroffe Zurückweisung, die brüske Zurückweisung, die Maria erfährt. Nicht einmal Mutter nennt Jesus sie. Dynai, Frau. Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Frau Wörtlich, was gibt es eigentlich zwischen dir und mir Gemeinsames? Frau, wie kannst du eigentlich so auf mich zukommen? Ich empfange meine Weisungen ausschließlich von dem, der der Alleroberste ist. Es gibt keinen Hauptnenner, keine gemeinsame Basis zwischen uns beiden. Frau, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Adolf Schlatter hat gesagt, wenn Jesus sich nicht so aus der Familie herausgelöst hätte, dann wäre die Gemeinde Jesu nie entstanden. Wenn Jesus das geblieben wäre, was die Familie von ihm erwartet hätte, dann wäre er ein braver und tüchtiger Bauhandwerker geworden in Nazareth. Aber schon auf der Hochzeit, schon der 12-jährige Jesus in Jerusalem macht das seinen Eltern klar. Ich habe mich immer identifiziert mit Maria und Josef, wie die beiden von Panik ergriffen, von Haus zu Haus laufen, den Tempel durcheilen und ihren 12-jährigen Jungen suchen. Wo ist er denn? Verloren. Wie bei einem großen Markt, und Jesus sagt ganz cool, was wollt ihr denn? Muss ich denn nicht sein in dem, was meines Vaters ist? Jesus trennt sich von seiner Familie, denn er will eine neue eigene Familie gründen, die Familia Dei, die Familie Gottes. Da wird Jesus berichtet, es sind viele Leute um ihn herum, deine Mutter und deine Geschwister sind da. Die wollen sozusagen ein Interview. Jesus sagt, wer ist denn eigentlich meine Mutter und meine Geschwister? Diejenigen, die den Willen meines Vaters tun, die sind mir Mutter und Bruder und Schwester. Wieder solch ein brüskes sich distanzieren. Vielleicht darf man sich nicht wundern, dass die Brüder, so heißt es ausdrücklich, erklären, dieser Jesus ist verrückt. Er ist Meschugge. Wir müssen ihn nach Hause holen und unter Kuratel stellen. Und erst nach Ostern, durch den Auferstandenen, kommt der Jakobus zum Glauben und wird dann später Gemeindeleiter. So war schon bei der Geburt. Da konnte kein Mensch den Erlöser erzeugen. Der Erzeuger Josef wird beiseite gestellt. Diesen kann man nur empfangen. Er kommt als ein Fremder von oben. Ich glaube, die Ausleger haben recht, die sagen, was uns hier erzählt wird, ist die Versuchungsgeschichte des Johannesevangeliums. Die Versuchung mit dem Berg und so, die hat Johannes ja nicht. Es ist die Versuchung, die von der Maria ausgeht, komm, sei einer von uns, unser Jesus, unser Sohn, unser Bruder, unser. Und Jesus tritt aus dem heraus und bricht das auf und geht seinen eigenen Weg. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Was mich so erstaunt, ist, wie die Maria darauf reagiert. Sie ist nicht eingeschnappt, sie ist nicht resigniert, sie sagt nicht, barsch dann eben nicht, sondern sie gibt Jesus alle Freiheit und Vollmacht, lässt Jesus los. Und dann geht sie zu den Dienern und sagt, was er sagt, er ist der Chef, was er sagt, das tut. Darüber könnte man eine ganze Bibelstunde halten, das ist rechtes Beten. Zuerst nicht ein großes Trommelfeuer, sondern bloße Information. Herr, ich melde dir, gehorsam, das ganze Regiment steht schief. Nun tu was. Wie du das machst, ist deine Sache. Und dann hinterher sagen, du hast die Souveränität. Was er euch sagt, das tut. Ihm die Freiheit geben beim Gebet, und dann doch alles von ihm erwarten. Großartig, diese Maria, Punkt 2, die sich da einmischt. Drittens, meine Stunde ist noch nicht da. Meine Stunde ist noch nicht da. Stunde ist nicht eine Eintragung im Kaminkalender. Die Stunde ist auch nicht eine Viertelstunde später da, als Jesus dann den Dienern den Auftrag erteilt. Stunde heißt im Johannesevangelium ausschließlich, das können Sie nachprüfen, jener Tag, an dem Jesus ans Kreuz erhöht wird. Stunde ist jener Tag, an dem Jesus für uns die Schuld der Welt trägt und der Herr wird. Diese Stunde ist noch nicht da. Und Jesus sagt, mein ganzes Leben und alles, was ich zwischendurch tue, ist ein Spannungsbogen auf diese Stunde hin. Und was da hineinpasst, das tue ich. Und was da nicht hineinpasst, das tue ich nicht. Und wenn es mir meine Mutter und wer immer vorschlagen würden. Wieso passt es denn hinein? Nun, wenn man das Alte Testament aufschlägt, dann ist die Fülle des Weins ein Zeichen der Messiaszeit. Da ist es zum Beispiel, da wird so viel Wein angebaut. Da kannst du ruhig deinen Esel nehmen und an einen Weinstock binden. So ein Esel ist ein störrisches Tier, was muss man rechnen? Dass es den Weinstock ausreißt. Ist aber weiter kein Problem, es gibt ja derer so viele. Es ist ja die Zeit der Fülle, es ist die Zeit des Heils. So bei den Propheten. Und bei Jesus später, da wo es um seine Stunde geht, da geht es auch um den Wein bis zum heutigen Tag. Trinket alle daraus, das ist mein Blut für euch gegeben. Und heute kennen wir es noch. Nimm und trink vom Blut des Lebens. Insofern hat das bei Johannes immer doppelstöckig eine Tiefendimension. Auch das, was hier von dem Wein erzählt wird. Der Reichsgottesbogen. Deswegen kann er nicht von Menschen und wenn es die Mutter wäre, gesteuert werden. Es war unser dritter Punkt. Meine Stunde, die große Stunde ist noch nicht da. Aber alles, was ich tue, tue ich im Hinblick auf diese Stunde. Vierter Punkt, leere Krüge, volle Krüge. Es wird erzählt, da stehen Wasserkrüge. Das ist eigentlich bei einer Hochzeit in Israel nicht ungewöhnlich. Das steht eigens dabei nach dem Gesetz der jüdischen Reinigung. Das Gesetz ist von Mose gegeben und Gnade und Wahrheit sind von Jesus gekommen. Nach dem Gesetz der jüdischen Reinigung gibt es rituelle Waschungen bei einer Hochzeit. Vor und nach dem Essen werden die Hände gewaschen. Und nach jedem intimen Verkehr, und der intime Geschlechtsverkehr gehörte zur Hochzeit, muss nach dem israelischen Gesetz ein Tauchbad genommen werden. Zudem, da gibt es Vorschriften, mindestens 205 Liter Wasser gehören. Dass also bei der Hochzeit eine ganze Batterie von Krügen steht, das ist nicht verwunderlich. Aber jetzt kommt wieder der Johannesturm. Von den Krügen heißt es, sie waren leer. Heißt das schon, dass sie schon leer waren, weil die Hochzeit bereits fortgeschritten war? Ganz gewiss heißt das nach Johannes, die Gesetze der jüdischen Reinigung bleiben leer. Sie schaffen es nicht mit Händewaschen und Tauchbädern. Da ist Vergebung der Sünden, Gemeinschaft mit Gott nicht zu erreichen. Das Gesetz schafft es nicht, nicht weil es schlecht wäre, aber es scheitert an uns. Das Neue Testament hat dafür das Wort Fleisch, an unserer verdorbenen Grundsubstanz. Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Das ist das Aufregende. Wenn zwei Christen Menschen heiraten, dann ist auch das, was bei ihnen zur Welt kommt, Fleisch. Braucht ein neues Leben noch durch Jesus Christus, ist nicht einfach biologisch abgesichert. Und jetzt kommt das Wunder, dass Jesus die Krüge neu füllt. Das, was leer ist, was den Menschen nicht reinmachen kann vor Gott, das kommt jetzt durch Jesus. Da ist der Vorschein von Karfreitag und Ostern, das Vorleuchten, Christi Blut für euch gegeben. Er bringt die Fülle. Das ist Epiphanias. Leere Krüge, volle Krüge. Fünfter Punkt. Wie sind die Knechte engagiert? In der ganzen Geschichte sind die Knechte meine Lieblingsfiguren. Knechte, die Haussklaven, die bekommen von Jesus den Auftrag, füllt die Wasserkrüge. Stellen Sie sich vor, das ist ein heißer Tag. Und nun sollen sie diese Krüge füllen, mehrere Eimer gehen da hinein, 2 bis 3 in jeden. Und das ist eine anstrengende Tätigkeit. Und ich würde annehmen, Sie tun das so gut, wie es eben geht. Recht und schlecht. So drei Viertel, das tut's. Nein, steht da. Sie füllten die Krüge. He os anno. He os anno heißt strickvoll, randvoll, bis oben hin. Bis kein Tropfen mehr hineingeht. Ich will mal sagen, die Frage ist für mich nicht, wie konnte Jesus aus Wasser Wein machen? Das ist gegenüber dem Schöpfer der Welt eine unanständige Frage. Der die Welt aus nichts macht, kann auch aus Wasser Wein machen. Die Frage ist, warum musste er Wasser haben, um Wein zu schaffen? Da stehen doch die Weinkrüge, nicht die Wasserkrüge, die Weinkrüge. Warum lässt er nicht in der Tiefe jedes Weinkrugs ein Quell aufspringen, bis der Krug voll ist? Warum? Sondern das nimmt er in Dienst, das gebraucht er, das setzt er in eigentliche Geld, das bringt er zum Leuchten. Epiphanias. Ist dieselbe Frage, warum will Gott mitarbeiten? Ja, was meinen Sie, wie das flupste, wenn Gott seine Engel einsetzte bei Pro Christ? Was soll er, was macht er denn eigentlich mit dem Bodenpersonal, das immer wieder den Chef auch disqualifiziert? Warum will er mitarbeiten? Das ist dasselbe Argument. Jesus greift auf die Leute zurück, die er geschaffen und begabt hat, und die zieht er in Dienst. Das ist die größte Ehre, die uns in unserem Leben gegeben wird, dass wir mit dabei sein dürfen. Eine größere Ehre gibt es nicht. Allerdings, das muss man dazu sagen, was können wir Mitarbeiter herbeibringen? H2O. Mehr nicht. Ob man nun zum Musikteam gehört oder zum Projektchor, ob man Kinderkirchleiter ist oder Prediger und hier vorne steht oder Musikdirektor, mehr als Wasser kann man nicht produzieren. H2O, das ist alles. Aber nun kommt es darauf an, das kann man von den Knechten lernen. Heos anno. Sie können es ruhig sich auf Griechisch merken. Heos anno, strichvoll bis oben hin, mit ganzer Liebe, mit ganzem Einsatz, Dinge tun, ob es nun Traktate verteilen sind oder was. Es lohnt, es ist zwar nur H2O, aber er kann was draus machen. Er will was draus machen. Mehr als H2O hat auch Billy Graham nicht zu bieten. Aber aus H2O macht Gott etwas. Und deshalb wollen die Knechte uns Mut machen, bis oben hin, mit ganzer Liebe und ganzer Zuversicht. Er macht etwas daraus. Da gibt es übrigens einen unverdächtigen Zeugen, den Speisemeister, dem wird das gebracht, der hat den ganzen Vorgang nicht mitbekommen. Und der lässt sich den Bräutigam kommen und da macht er einen Witz und sagt, bist du doch für ein Kerl. Es gibt da so betrügerische Wirte, die fangen mit dem besten Wein an und dann, wenn die Schmeckbecher narkotisiert sind, dann schieben sie billigen Fusel nach und die Leute merken es nicht mehr. Solche betrügerischen Typen gibt es, sagt der Speisemeister, du bist genau das Gegenteil. Du hast mit einer ordentlichen Sorte angefangen und jetzt kommst du mit Spitzenqualität. Jetzt kommst du mit Kabinettwein, jetzt kommst du mit Eiswein, das ist ja gar nichts zu überbieten. Da stellt der Speisemeister fest. Wir haben nur H2O. Was Jesus daraus macht, das ist dann etwas Großes und Außerordentliches. Ein sechster Punkt. Nach den eifrigen Knechten, die das Modell eines Mitarbeiters sind. Heos anno, bis oben hin, mit ganzem Einsatz. Ein sechster Punkt, es war das erste Zeichen. Zunächst eine Definitionsfrage. Es ist unanständig, das Wort Wunder zu benutzen. Das tut das Neue Testament nicht. Man wundert sich über Dinge, die im Zirkus passieren. Und wenn da Zauberkunststückchen gemacht wird, dann schlackert man mit den Ohren. Aber Sie werden im Johannesevangelium nicht ein einziges Mal das Wort Wunder finden. Johannes sagt Zeichen. Das erste Zeichen, das er tat.
Zeichen ist immer ein Hinweis, wie ein Verkehrsschild. Da muss man sich an eine bestimmte Stelle begeben. Ein ausgestreckter Zeigefinger, Zeichen. Und das ist fürs Johannesevangelium wichtig. Bei den Zeichen steht meist dahinter, wohin der Pfeil dann geht. Nämlich da steht ein Ich-Bin-Wort. Da hat Jesus das Brot vermehrt. Und da kommen einige zweckbestimmte Dummköpfe und sagen, ist doch gut, wir machen den Jesus zum König, dann haben wir eine mitwandernde Brotfabrik und das kann nicht schaden. Und Jesus sagt, ja, merkt ihr denn gar nichts? Ich bin das Brot des Lebens. Nicht die Brote machen es, sondern ihr müsst bei dem Brot ankommen. Da heilt Jesus einen Blinden. Das ist eine wunderbare Sache. Aber anschließend sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Dieser Blinde soll für euch ein Impuls sein, zu dem Licht zu finden, Epiphanias. Da ruft Jesus den Lazarus aus dem Tode, der schon stinkt. Und dann sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Der Lazarus ist nur ein Modellfall, ein Beispiel. Ihr müsst bei mir ankommen, bei Jesus Christus ankommen. Von Hause aus sind wir alle blind. Von Hause aus sind wir alle im Tod. Von Hause aus sind wir alle verhungert, aber bei Jesus ankommen. Deshalb geht es nicht um Wunder, es geht um Zeichen, die in Jesus ihre Spitze haben. Bei Jesus selbst ankommen, das heißt Glauben. Glauben heißt, wenn ich bei diesem Ich bin Jesu unterkrieche und dort beheimatet werde und sage, du bist mein Herr und mein Gott. Wenn ich mich diesem Jesus Christus abgebe, das ist Glaube, du und nur du. Nicht Jesus ist nicht die interessanteste Figur auf unserem Schachbrett, so König und Dame zusammen. Das ist die Gefahr der Maria. Sondern das Beste, was uns passieren kann, ist, wenn wir ja auf dem Schachbrett Jesus so ein Bäuerlein werden. Wenn Jesus uns in die Hand nimmt, wenn Jesus seine Züge mit uns macht in unserem Leben, welche Rolle er uns auch immer dann zumisst, das ist zum Glauben kommen. Eine Figur werden auf dem Schachbrett Jesu. Das war sein erstes Zeichen, heißt es. Und er offenbarte seine Doxa, seine Herrlichkeit. Das muss man übersetzen mit Gottheit. Er zeigte, wer eigentlich dieser Jesus ist. Das hat zur Folge, seine Jünger glaubten an ihn. Glaube entsteht da, wo Jesus konkurrenzlos wichtig mir als derjenige erscheint, in dem einzig und allein Gott für mich zugänglich ist. Und seine Jünger glaubten an ihn. Mein sechster und letzter Punkt. Musste es so viel Wein sein? 6 Krüge steht da. Das ist übrigens Johannes. Wenn das mit dem Gesetz was gewesen wäre, dann hätten da gestanden 7 Krüge. Die Zahl der Fülle. Es waren 6 Krüge und die 6 Krüge waren noch leer. Also damit ist nichts anzufangen. Aber Jesus hat sie gefüllt. Und jetzt steht da 6 Krüge zu je 2 bis 3 Metreten. So eine Metrete sind 40 Liter. Von den Krügen heißt es, die hatten je 2 bis 3 Metreten. Bat, sagt man im Hebräischen, das ist das Maß dafür. Das ist eine Gesamtsumme zwischen 500 bis 700 Liter. Und jemand hat ausgerechnet, damit kann man eine Hochzeitsgesellschaft von 1000 Leuten verköstigen. Ja, ihr Lieben, kann das gut gehen? 500 bis 700 Liter? Alle Mönche und Temperenzler haben angesichts dieser Geschichte immer wieder den Kopf geschüttelt. So viel Alkohol? Der Calvin sagt, ja, wenn schon, wenn da einer sich betrinkt, Jesus ist nicht schuld. Betrinken, das müssen die Leute sich tun. Der Schleiermacher sagt, Jesus hat sich die Laute vorher genau angeguckt. Kann ich denen das zumuten? Er guckt sich die Leute an auf einen schönen Blick. Kann man denen so etwas, kann man da einen Abend machen mit Dias über den Wein und hinterher noch eine Weinprobe, geht das auf dem schönen Blick? Schleiermacher sagt, Jesus hat sich die Leute vorher genau angeguckt. Der Karl Barth sagt, da ist ein Temperenzler, ein Asket auf mich zugekommen und hat gesagt, das war garantiert nicht das beste Stückchen von unserem Herrn Jesus. Das war seine schönste Nummer nicht. Das hätte er besser unterwegs gelassen mit den 500 bis 700 Litern Wein. Jesus geht durch Applaus und Kritik mitten hindurch und offenbart seine Herrlichkeit. 500 bis 700 Liter. Messiaszeit heißt Fülle. Doch will ich jetzt am Abschluss ein gutes Wort sagen fürs Blaue Kreuz. Ich komme ja nun aus den westlicheren Gegenden unserer Heimat. Im Siegerland und im Ruhrgebiet, im Wuppertal und so, da gibt es große Blaukreuzvereine. Das sind Gegenden, etwa das Siegerland, da herrschte vorher bei den Industriearbeitern der Elends, der Proletarier-Alkoholismus. Die hingen alle am Schnapsglas. Und als dann die große Erweckung kam, da war klar, wer zu Jesus kam, kam los vom Schnaps. Und sonst Zeug kommt es nicht wieder ins Haus. Das ist der Hintergrund dieser großen Blaukreuzvereine dort im Westen. Hier in Schwaben ist das anders. Da ist der Wein landschaftlich und gesellschaftlich anders integriert. Und da ist es, gehört es zum feinen, auch frommen Stil, sein Viertel zu schlotzen. Also wenn ich einen Dienst habe, einen Gemeindeabend, dann kriege ich häufig meine 2 Flaschen guten schwäbischen Wein. Und meine Söhne gehen gelegentlich bei uns in den Keller und sagen, du hast wohl wieder einige Dienste gehabt und freuen sich. Es ist also schwäbisch eine andere Situation, aber wir dürfen uns nicht täuschen. Der Alkoholismus ist im Süden jetzt da wie im Norden. Und zwar gravierend. Das Blaue Kreuz hat 3 Sätze. Der erste Satz, der Wein ist eine gute Gabe Gottes. Der Theologe Adolf Schlatter sagt, wer das nicht sagen kann, guter Wein ist guter Wein, der ist sittlich gefährdet. Halte ich für glänzend. Der Wein ist eine gute Gabe Gottes. 2. Satz. An einer guten Gabe Gottes kann man durch Missbrauch kaputt gehen. Das kann an der Sexualität geschehen, das kann am Essen geschehen und auch am Trinken. Und 3. Satz heißt, dann, wenn das eintritt, dann braucht es Leute, die abstinent, solidarisch sind und diese Leute begleiten und stützen. Das ist die Aufgabe des Blauen Kreuzes. Das hat mit Gesetzlichkeit nun überhaupt nichts zu tun. Der Wein ist eine gute Gabe Gottes, aber wo sie missbraucht wird, da bedarf es der mutigen Unterstützung der Solidarität. Meine Frau ist seit über 20 Jahren im Blauen Kreuz. Konkret geworden ist das für uns zum ersten Mal, als unsere Studierenden in der Missionsschule in Unterweissach dort auf den Wiesen eine orientierungslose Frau aufgelesen hatten. Betrunken. Die brachten sie dann zu uns, sie wussten auch nicht, was sie machen sollten, zu uns ins Wohnzimmer. Meine Frau hat dann eine Tasse Kaffee mit ihr getrunken, das ist aber noch nicht wesentlich. Es war die erste Kontaktaufnahme. Dann ist sie jahrelang jeden Montagabend mit ihr nach Waiblingen gefahren zur Blaukreuzstunde. Und die Frau, das ist schön, sie ist inzwischen trocken. Sie ist losgekommen. Man bleibt ja ein Leben lang Alkoholiker. Leben lang bleibt man Alkoholiker, man kann nur abstinent werden und aufhören, trocken werden. Aber latent bleibt das ein Leben lang vorhanden. Deswegen gibt es auch die Möglichkeit, beim Abendmahl Traubensaft zu trinken. Das muss man ernst nehmen. Aber schließen will ich mit etwas anders. Es ist meiner Frau wieder eine gefährdete, schwerst gefährdete Frau zugeführt worden, eigentlich durch dieses Haus zugeführt, vom Schönblick her. Eine Frau, die tief im Alkoholismus steckt und auch tief schon gesundheitlich geschädigt ist. Es ist einmal gelungen, sie in die neurologische Klinik zu bringen. Und dort hat sie ihre 3-wöchentliche Entgiftungskur durchgestanden, aber damit ist noch nichts getan. Man muss dann eine lange Heilungskur, eine Umorientierungskur machen. Das hat sie nicht getan. Die wollte wieder nach Hause und dann ist sie zurückgefallen und zwar in schlimmster Weise. Es ist ja eindeutig gesagt worden, für dich gibt es nur noch den Weg, entweder umzukehren oder Harald Juncke. Es gibt für dich nur noch den Weg, umzukehren oder zwischen Behindertenheim und Friedhof. Das ist deine Situation. Jetzt ist sie wieder in einer Klinik. Aber sie hat erklärt, ich bleibe nicht, ich will nach Hause. Und ich erzähle Ihnen das, weil heute Morgen ein entscheidendes Gespräch ist, ob sie bleibt oder nicht, innerhalb der 3 Wochen. Und ich möchte Sie an diesem Tag, wo wir über die Fülle sprechen, die Jesus schenkt, um Fürbitte bitten. Es könnte gerade in diesen Minuten sein, wo sich das entscheidet, ob sie zunächst einmal die 3 Wochen da bleibt. Ob dann vielleicht der Entschluss daraus wächst, zu einer grundsätzlichen Umorientierung. Das dauert monatelang. Es muss der ganze Organismus, es muss auch das ganze soziale Leben umgeformt und umgewandelt werden, bis einer in die Freiheit treten kann. Es ist zunächst nur die Freiheit vom Alkohol. Und es ist eine entscheidende Hilfe, wenn dann in diesen Prozess hinein Jesus tritt und sagt, du, ich hab dich lieb. Keiner mag dich mehr. Man sagt, in deiner Wohnung stinkt's, ich hab dich lieb. Und deshalb möchte ich Sie bitten, Fürbitte zu tun, konkret heute an diesem Vormittag mit, dass derjenige, der aus Wasser Wein machen kann, dass man dem auch zutrauen darf, aus einem zerfallenden Leben neue Kreatur zu formen. So schließe ich dieses erste Jesuszeichen, mit dem Jesus seine Herrlichkeit offenbarte in der Fülle und seine Jünger glaubten an ihn mit der Bitte um Fürbitte. Herr, tu auch hier ein Zeichen, ein ganz anderes Zeichen. Mach aus einem gefährdeten, ja zerbrechenden, zerfallenden Leben etwas zu deiner Herrlichkeit. Lass darüber Epiphanias werden. Amen.